Ja, einen schönen guten Morgen. In diesem Text finden wir das meistbekannte Wunder Jesu. Das meistbekannte Wunder Jesu, die Speisung der 5000. Es ist das Wunder, das einzige Wunder Jesu, das in allen vier Evangelien aufgezeichnet ist. Dieses Wunder. Es ist das einzige Wunder Jesu, das alle vier Evangelisten gemeinsam haben. Naja, alle vier Evangelisten haben den Tod und die Auferstehung Jesu gemeinsam. Denn das ist das Zielpunkt des Evangeliums. Ja, das größte Wunder, das Wunder der Erlösung. Aber abgesehen von dem Tod und von der Auferstehung Jesu haben alle vier Evangelisten dieses Wunder gemeinsam. Und die Betrachtung dieser Geschichte in allen vier Evangelien gibt uns das gesamte Bild, das vollständige Bild dieses Wunders. Da nun Jesus seine Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, spricht er zu Philippus. Merkt euch das. Er spricht zu Philippus. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Wenn wir die Geschichte in allen vier Evangelien betrachten, sehen wir, dass es ein sehr langer Tag war. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Bei Matthäus steht, dass seine Jünger zu ihm kamen und sagten: Meister, du musst diese Leute nach Hause schicken, denn es war ein sehr langer Tag. Und wir haben kein Geld und nichts zu essen für sie. Ja, wenn du den ganzen Tag predigst, musst du an deine Zuhörer denken. Denn sie haben ja Hunger. Sie wollen was essen. Einige haben kein Geld, um sich etwas zum Essen zu kaufen. Lass sie nach Hause gehen. Und Jesus sagt: Gebt ihr ihnen was zu essen? Also nochmal, die Menge versammelt sich, um Jesus predigen zu hören. Und sie sind so lange dort gewesen, dass es spät wurde und die Leute wurden hungrig. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zum Essen. Ich weiß, dass sie Hunger haben. Ich speise sie. Eine andere Übersetzung sagt: Herr, schau mal diese große Menschenmenge. Wir wissen nicht, wie wir sie speisen können. Und Jesus sagt: Speist sie. Jesus sagt: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie kommen zu Jesus und erwarten, dass Jesus etwas tut. Und Jesus sagt zu ihnen: Tut ihr selber etwas. Nun, das ist Gottes Wort für jemanden heute Morgen. Ja? Gott offenbart dir heute diese Wahrheit für dein Leben. Du stehst da und wartest darauf, dass Gott etwas tut. Und Gott sagt zu dir heute: Tu selber etwas. Denn ich sage dir, dass die meisten Wunder eine Teilnahme erfordern. Die meisten Wunder erfordern eine Teilnahme. Habt ihr das verstanden? Ich gebe das noch einmal. Die meisten Wunder, wenn du die meisten Wunder in der Bibel betrachtest, wirst du feststellen, dass die meisten Wunder eine Teilnahme erfordern. Als Lazarus starb und Jesus dabei war, ihn aus den Toten aufzuerwecken, schaut er um sich herum und sagte: Heb den Stein weg. Teilnahme. Er wusste, dass er den Lazarus aus den Toten auferwecken würde. Aber er wartete, dass einer aus der Menge den Stein weghebt. Als Jesus Wasser zu Wein verwandelte, sagte er zu den Dienern: Füllt die Weinkrüge mit Wasser. Und als sie die Weinkrüge mit Wasser gefüllt haben, sagte er zu ihnen: Schöpft nun das Wasser, was ihr gefüllt habt, und bringt es dem Speisemeister. Und als der Speisemeister das probiert hatte, stellte er fest, dass es Wein war. Dein Name. Als der Syrer Naaman von seinem Aussatz geheilt werden wollte, sagte der Prophet Elisa zu ihm, geh hin und wasche dich 7-mal in dem Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Die meisten Wunder in der Bibel erfordern Teilnahme. Nun, die Menge war den ganzen Tag bei Jesus und die Leute sind müde und sie haben Hunger. Und Jesus spricht zu Philippus und er sagt, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und Johannes fügt hinzu, das sagt er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Merkt euch diesen Satz, denn er ist der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Hier ist mein Punkt. Er wusste, egal was die Jünger ihm geben würden, würde er es vermehren. Er wusste schon, dass er sie segnen würde. In seinem Geist, als er gefragt hat, was machen wir mit dieser Menge, war es nicht, um einen Vorschlag zu hören, weil er schon in seinem Geist entschlossen hatte, diese Menge, die sich heute hier versammelt hat, die will ich segnen. Er war fest entschlossen. Ich werde heute hier jemand aus dieser Menge segnen. Ich will jemand heute hier segnen. Jemand ist heute früh aufgestanden, hat sich auf dem Weg gemacht und weit weg entfernt gefahren, um hier zu sein. Jemand ist gereist den ganzen Tag durch Berge und Täler und Hügel, durch Probleme und Sorgen, beladen hierher gekommen. Und nun, dass sie hier sind, will ich sie segnen. Ich bin entschlossen und nichts wird mich davon abhalten. Er wusste selber, dass er sie segnen würde. Aber er suchte jemanden, um daran teilzuhaben. Versteht ihr das? Er suchte jemanden, um daran teilzuhaben. Mit anderen Worten, seine Frage an Philippus war nur ein Test. Es ist, als Jesus schaut um sich herum und sagt zu Philippus, Philippus, sag mir, was denkst du, wie viel Geld werden wir brauchen, um solch eine Menschenmenge zu speisen? Und der Philippus sagt, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Jetzt passt sehr gut auf. Ein Denar entsprach dem Tagelohn eines Arbeiters. 200 Denare entsprachen 8 Monate Gehälter. Das war eine Menge Geld. Das war ein Vermögen. Wenn ich bedenke, was ich im Monat verdiene, 8-mal, das ist ein Vermögen. Eine andere Übersetzung sagt, es würde uns ein Vermögen kosten, um eine solche Menschenmenge zu speisen. Nur einmal, Jesus fragt, wie viel Geld brauchen wir, um diese Menge zu speisen? Und Philippus schaut um sich herum und sagt, Meister, wir haben nicht genug Geld. Es würde uns ein Vermögen kosten, um solch eine Menge zu speisen. Also dieser Vers ist eine Übertreibung von der Unmöglichkeit, die Frage Jesu zu lösen. Vergesst das bitte nicht. Ja? Philippus sagt, es würde uns ein Vermögen kosten, so eine Menschenmenge zu speisen. Diese Aussage von Philippus ist eine Stilfigur. In der deutschen Sprache heißt es Hyperbel. Es ist eine übertreibende Weise zu sagen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das können wir nicht. Wir haben kein Geld, wir haben nichts zu essen, das können wir nicht. Jesus sagt, wie viel Geld werden wir brauchen, um diese Menge zu speisen? Und Philippus sagt, Herr, das ist unmöglich. Das können wir gar nicht. Wie viel Geld werden wir brauchen, um den Saal da unten zu sanieren? Einige hier werden sagen, über 200.000. Und einige hier werden sagen, das ist unmöglich. Das können wir uns nicht leisten. Das ist so viel Geld. Wie viel Geld werden wir brauchen, um einen jungen Referent anzustellen? Das ist unmöglich. Das können wir uns nicht leisten. Ja. Nun scheint es, als Andreas diese Unterhaltung zwischen Jesus und Philippus überhört hat. Denn der nächste Vers sagt, Vers 8, da sprach einer seiner Jünger, Andreas, zu ihm. Wieder ein anderer Jünger, merkt seinen Namen. Ja? Andreas kam zu ihm und sagte, es ist ein Knabe hier. Es ist ein Knabe hier. Die Struktur des Satzes deutet darauf hin, dass Andreas um sich herum geschaut hat und feststellte, Moment mal, wir haben hier ein Problem, denn Jesus hat gerade Philippus gefragt, lass mich mal schauen, ob ich hier etwas finden kann. Und er schaut um sich herum und findet einen, kommt zu Jesus und sagt, es ist ein Knabe hier. Es ist ein kleiner Junge hier. Ich habe einen kleinen Jungen gefunden und dieser kleine Junge hat, und die Bibel ist sehr spezifisch, 5 Gerstenbrote. 5 Gerstenbrote. Bleib bitte bei mir, es ist sehr wichtig. Andreas geht durch die Menge, findet einen Knaben, es war kein Teenager, es war ein Knabe, ein kleiner Junge. Und dieser hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und Philippus fügt hinzu, aber was ist das für so viele? Ja, er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. In anderen Worten, es ist ein Lunchpaket. Es ist ein Lunchpaket. In einer Menge von 5000 Männern, sagt uns die Bibel, 5000 Männern, Frauen und Kindern ungezählt, finden sie einen Knaben und es scheint, als ob dieser Knabe der klügste Kerl gewesen ist in einer Menge von 5000 Menschen. Denn der Text deutet darauf hin, dass keiner in einer Menge von 5000 Männern klug genug war, an dem Tag etwas zum Essen mitzunehmen. Der Junge dachte wohl, ich weiß, diese Leute, sie gehen in die Kirche, den ganzen Tag bleiben sie dort. Ich gehe auch mit, aber ich nehme mir was zum Essen mit. Nun, die Bibel beschreibt den Inhalt dieses Lunchpakets. Er hatte 5 Gerstenbrote. Das Wort Gersten ist bedeutsam. Denn Gersten war die Getreide für die armen Leute. Ich sage das noch einmal. Gersten war die Getreide für arme Leute. Was wäre die gewöhnliche Getreide? Wer weiß es? Weißen, genau. Weißen. Aber in der Kultur der damaligen Zeit war Weißen teuer. So, Gerstenbrot ist das Brot von armen Leuten. Er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Erinnert ihr euch an die Geschichte in Lukas 5, wo Jesus zu Petrus sagt, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze für den Fang. An dem Tag hat Petrus so viele Fische gefangen und die Fische waren so dick, dass die Netze drohten zu reißen und das Boot drohte zu sinken. Solche dicke Fische sind hier nicht gemeint. Solche dicke Fische sind hier nicht gemeint. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Gerstenbrote sind diese Fladenbrot, was wir beim Dönerladen kennen. Fladenbrot mit 2 kleinen Fischen. Wahrscheinlich hat er das angepackt in einem Tuch. Und für uns Deutschen würde ich sagen, 5 Brötchen und 2 Sardinen. 5 Brötchen und 2 Sardinen. Es ist sehr wichtig. Stellt euch vor, Andreas geht durch die Menge, findet einen Knaben mit 5 Brötchen und 2 Sardinen, bringt ihn zu Jesus und das Wunder geschieht. In der Version aus Matthäus heißt es, und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern, und nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte. Dankte, heißt es hier. Dankte. Brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Er dankte. Wir feiern heute Erntedank. Er dankte. Er, der das alles geschaffen hat, selbst er dankte. Ja? Und dann heißt es, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und er streicht das Wort gab. Es ist sehr wichtig. Er gab die Brote den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Noch einmal, er gab die Brote den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Der erste Schlüssel zu dem Text ist Johannes 6, Vers 6. Er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Der zweite Schlüssel zu dem Text ist dieser Satz. Er gab die Brote seinen Jüngern. Das Wort gab ist in der deutschen Zeitform imperfekt. Das Imperfekt ist eine Vergangenheitsform. Und diese Zeitform beschreibt eine abgeschlossene Handlung. Er gab, das heißt, er gab, es klingt so einmal und dann fertig. Aber die Zeitform im Urtext beschreibt aber eine unvollendete Vergangenheit. Und diese Zeitform gibt es in der deutschen Sprache nicht. Diese Zeitform gibt es im Englischen. Dort würde es heißen, it was giving. Oder it kept on giving. Das heißt, er gab nicht einmal, sondern er fing an zu geben und er setzte sich fort. It kept on giving, würde man dort sagen. Das heißt, die Aktion beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit, geht aber nicht sofort zu Ende, sondern setzt sich eine Zeit lang fort und geht irgendwann zu Ende. Bleib bitte bei mir. In anderen Worten, er begann es und setzte es fort. Was ist der Schlüssel? Es ist ein wiederholter, kontinuierlicher Prozess, als Jesus die 5 Brote und 2 Fische in seinen Händen hielt. Und weil er sie in seinen Händen hielt und sie brach und sie gab, ist er in der Lage, weiterhin zu brechen und weiterhin zu geben. So, das Wunder war in seiner Hand. Das Wunder war in seiner Hand. Als der kleine Junge es ihm gab, hat er es gesegnet. Nachdem er es gesegnet hat, hat er es vermehrt. Und nachdem er es vermehrt hat, hat er es zurückgegeben. Er hatte einen Plan, aber sein Plan war aufeinanderfolgend. Und jeder Schritt hing vom Erfolg des vorhergehenden Schrittes ab. Seine Methode war, was auch immer sie hätten, zu vermehren. Jesus sagte, ich will heute ein Wunder tun, aber es beginnt mit etwas. Als Gott Himmel und Erde schuf, schuf er sie aus dem Nichts. Aber als Gott die 5000 speisen wollte, tat er kein Wunder aus dem Nichts, sondern aus etwas. Aber dieses Etwas sollte ihm gegeben werden. Das Etwas war nicht viel, bis es in den Händen des Meisters platziert wurde. Wenige werden viele, wenn sie in den Händen Jesu gelegt werden. Sein Plan war zu segnen, aber es erforderte, mit etwas zu starten. So, der größte Glaube in der Geschichte war weder der Jünger noch der der Menge, sondern der Glaube eines kleinen Jungen, eines Knaben. Der kleine Junge gab sein Essen auf, weil er Jesus vertraute. Was er Jesus gegeben hat, war das, was er für sich selbst geplant hatte. Versteht ihr das? Das, was Jesus gab, war das, was er für sich selbst geplant hatte. Der kleine Junge sagt, ich habe von diesem Jesus gehört und viele Menschen gehen dahin. Ich gehe auch dahin, aber ich gehe nicht ohne Essen. Ich nehme mir etwas zum Essen mit. So hat er sein Lunchpaket schön eingepackt mit 5 Brötchen und 2 Sardinen und wartete nur auf eine Pause, um sein Lunch zu essen. Aber Jesus gab ihnen keine Pause, weil er den ganzen Tag nur gepredigt hat. Ja? Ich habe so etwas noch nie gehört. Jemand, der so lange predigt und predigt und predigt den ganzen Tag. Und die Leute werden unruhig, sie schauen auf die Uhr, sie werden hungrig, sie wollen nach Hause gehen und es ist ihm egal und er predigt einfach weiter. Sowas habe ich noch nie gehört. Jedenfalls, Jesus hielt die Menge dort den ganzen Tag und sie fanden einen Knaben, der Jesus sein eigenes Essen gab. Er wusste, dass er es vermehren würde. Er vermehrt nur, was gesegnet ist. Er segnet nur, was ihm gegeben wird. Und du gibst ihm nur, wenn du ihm vertraust. Der Junge vertraute Jesus, gab ihm seine 5 Brötchen und 2 Sardinen. Und jetzt pass sehr gut auf, Jesus dankte. Er hat es gesegnet, vermehrt und dann seinen Jüngern gegeben. Eine andere Übersetzung sagt, er teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Er teilte sie. Das ist wieder imperfekt. Die Aktion beginnt und wird fortgesetzt. Ich stelle mir das so vor. Jesus steht hier. Jesus steht hier und die Jünger stehen alle in einer Reihe. Einer nach dem anderen, sie kommen zu Jesus. Wenn sie zu Jesus gelangt sind, gibt er ihnen eine Menge Brot und Fisch. Und dann gehen sie und verteilen und unter die Leute. Haben sie das verteilt, kommen sie wieder und stellen sie wieder in die Reihe. Einer nach dem anderen. Gelangen sie wieder zu Jesus, gibt er ihnen wieder eine Handvoll Brot und Fisch. Dann gehen sie und verteilen sie unter die Leute. Haben sie es verteilt, dann kommen sie wieder und stellen sie wieder in die Reihe. Einer nach dem anderen. Und die Zeitform des Verbes geben deutet darauf hin, dass solange die Jünger zurückkommen, vermehrt Jesus weiter die 5 Brote und die 2 Fische. Ich liebe das. Solange die Jünger kommen, vermehrt Jesus weiterhin die 5 Brote und die 2 Fische. Jesus wartet geduldig, jedes Mal, dass die Jünger kommen. Und wahrscheinlich erwarten sie, dass es nichts mehr gibt. Und wenn sie bei Jesus sind, hat Jesus immer noch genug Vorräte, genug Reserven an Brot und Fisch für sie. Solange dass es einen Bedarf an Brot und Fisch gibt, vermehrt Jesus weiter. Brot von Brot und Fisch von Fisch. Brot von Brot und Fisch von Fisch. Er braucht jemand, der ständig zu ihm kommen kann und sagen kann, hey, einige da unten haben noch nichts bekommen. Tu es nur einmal. Hey, einige sind da oben. Sie haben noch nichts bekommen. Tu es nur einmal. Hey, tu es nur einmal. Hey, bewege deine Hand nur einmal. Hey, berühre uns nur einmal. Hey, versorge uns nur einmal. Hey, erfülle uns nur einmal mit deinem Geist. Hey, erfülle uns nur einmal mit deiner Kraft. Solange, dass die Jünger zurückkommen, vermehrt Jesus immer die Brote und die Fische. Halleluja. Nun, die Kette wäre zerbrochen, wenn einer der Jünger gesagt hätte, Moment mal, ich habe auch Hunger. Und anstatt das Brot zu vermehren, sich hinsetzt und anfängt zu essen. Der Text sagt, Jesus gab den Jüngern, sodass die Jünger der Menge geben konnten. Jesus macht ein Wunder und gibt das Wunder seinen Jüngern und sagt zu den Jüngern, nehmt dieses Wunder und gebt es den Leuten. Habt ihr das verstanden? Noch einmal. Er gab das Wunder nicht den Jüngern, sondern er gab es durch sie. Er gab es durch sie. Ja, Gott sucht jemanden, der so bescheiden ist, der nicht so ich-bezogen ist, der erst an andere denkt, als an sich selbst. Gott sucht jemanden, der um sich herum schauen kann und feststellen kann, dass es Menschen in deinem Leben sind, die noch schlechter dran sind als du. Egal was du gerade durchmachst, gibt es Menschen in deinem Leben, die schlechter dran sind als du. Egal wie zerbrochen und niedergeschlagen du sein kannst, gibt es Menschen in deinem Leben, in deiner Umgebung, die noch schlechter dran sind als du. Gott sagt, wenn ich jemanden finden kann, den ich als Kanal für andere einsetzen kann, wirst du gesegnet, wenn du einen Segen weitergeben kannst. Gibt es jemanden in diesem Haus, der weiß, wie es ist, durch andere gesegnet zu sein? Ja, ich. Letzten Sonntag waren zwei meiner Freunde hier, durch die Gott mich gesegnet hat. Ja, er stellt jemanden in deinem Leben, wenn du nichts mehr hast. Er schickt dir jemanden, der seine Hand auf deine Schulter legt und dir sagt, Kopf hoch, Bruder, Kopf hoch, Schwester. Vertraue weiter auf den Herrn. Dein Segen ist unterwegs. Das Wunder hätte aufgehört, wenn einer der Jünger das Brot genommen hätte und gegessen hätte. Gott sagte ihnen, nehmt diesen Segen und gebt ihn weiter. Und nachdem alle satt wurden, sagte Jesus, sammelt die übrig gebliebenen Brocken. Eine andere Übersetzung sagt, sammelt die Reste wieder ein. Offensichtlich hat Jesus mehr vermehrt, als es gebraucht wurde. Ja? Sie sammelten, was übrig geblieben war, nachdem alle satt wurden. Und dann zählten sie. Ist das nicht seltsam? Ist das nicht seltsam? Ist das nicht interessant? Ist das nicht eigenartig, dass nachdem alle gegessen haben, nachdem sie alles gesammelt hatten, blieben genau 12 Körbe übrig. 12 Körbe übrig. Wie viele Leute haben das Essen an die 5000 verteilt? Ich frage anders. Quizfrage. Wer wird Millionär? Wie viele Jünger hatte Jesus? 12 Kellner, 12 Diener, 12 Körbe übrig. 12 Jünger, 12 Körbe übrig. Gott sagt, wenn du deinen Segen vertagst, wenn du deinen Segen auf später verschiebst, werde ich deinen Segen garantieren. Ihr habt nicht verstanden, ich sage das noch einmal. Gott sagt, wenn du deinen Segen vertagst, wenn du deinen Segen auf später verschieben kannst, werde ich deinen Segen garantieren. Und das ist genau das, was hier geschah. Wenn die Jünger sich entschieden hätten, als Erste zu essen, wäre keiner gespeist worden. Sie hätten dadurch den Zyklus gebrochen. Sie hätten den Lauf zerstört. Gott nutze sie als Strom, als Kanal, als Fluss, um für andere ein Segen zu sein. Und nachdem sie andere gesegnet hatten, sorgte Gott dafür, dass auch sie gesegnet wurden. Weil du niemals jemandem segnen kannst, ohne selber dabei auch gesegnet zu werden. Denn früher oder später wird dieser Segen auch auf dich fallen. Was ringsumher geht, kommt ringsherum. Der Saat, den du gesät hast, wird Früchte geben. Was du in Gottes Hand legst, vermehrt sich. Und wenn er durch dich segnen kann, wird er auch den Segen zu dir bringen. Wasser kann nicht durch die Rohrleitung fließen, ohne das Rohr zu berühren, ohne dass das Rohr nass wird. Wenn er durch dich segnet, dann wird auch der Segen auch zu dir landen. Amen. Glaubt das jemand hier in diesem Haus? Ja. Gott sagt, wenn ich nur jemanden finden kann, der ein Kanal für andere sein will, Du bekommst es hier und du gibst es hier weiter. Du bekommst es hier und du gibst es hier weiter. Du bekommst es hier und du gibst es hier weiter. Und irgendwann, früher oder später in diesem Prozess, wird auch der Segen auf dich fallen. Der Segen wird fließen über dich. Der Segen wird auf dich herunterfallen. Du kannst nicht den ganzen Tag segnen, ohne selber dabei gesegnet zu werden. Denn früher oder später wird der Segen auf dich fallen und dein Becher wird überfließen. Gott sagt, ich habe einen Segen mit deinem Namen drauf. Nun, die Botschaft ist nicht übers Geld. Die ist größer als Geld. Die Botschaft ist nicht übers Geld. Es begann mit einem Knaben, der Jesus ein Lunchpaket übergab, weil er sein volles Vertrauen auf Jesus setzte. Du kannst ihm nur ergeben, wenn du ihm vertraust. Kannst du ihm vertrauen? EFG Silhausen, kannst du ihm vertrauen? Kannst du ihm dienen mit dem Kleinen, was er dir gegeben hat? Kannst du ihm dienen mit dem Kleinen, was er dir anvertraut hat? Der Junge hatte nicht viel. Er hatte nur 5 Brötchen. 5 Brote und 2 Fische. Aber er legte sie in die Hände des Meisters. Was möchtest du heute denn in die Hände Jesu legen? Was möchtest du denn heute vermehrt haben? Es kann nie vermehrt werden, es sei denn, es gesegnet ist. Und es wird nie gesegnet werden, es sei denn, du legst es in seine Hand. Ich möchte, dass meine Ehe gesegnet wird. 30 Jahre später möchte ich oder warte ich immer noch darauf, dass meine Ehe gesegnet wird. Dann lass sie los und lege sie in seine Hand. Wir wollen, dass unsere Gemeinde gesegnet wird. Nach so vielen Jahren warten wir immer noch darauf, dass unsere Gemeinde gesegnet wird. Dann lass sie los und lege sie in seine Hand. Wenn du es festhältst, wird kein Segen fließen. Aber wenn du es in seine Hände legst, wird er den Segen fließen lassen. Gott sagt zu jemandem heute, vertrau mir. Vertrau mir. Wenn du mir vertraust, werde ich immer etwas für dich übrig haben. Wenn du mir vertraust, werde ich immer etwas für dich übrig haben. Wenn ich jemanden finden kann, der mir vertrauen kann, werde ich einen Weg ebnen, wo es keine Wege mehr gibt. Werde ich eine Tür öffnen, wo die Türen schon zugeschlossen sind, weil ich Yahweh Jireh bin. Dein Versorger, ich will dich versorgen. Ist in diesem Haus jemand, der loben und danken kann, zur Erinnerung an das, was er getan und immer wieder getan hat? Als du nichts hattest, hat er dich versorgt, gab dir was zum Essen, ein Dach über den Kopf und kleidete dich neu. Als Gott dich fand, warst du nackt, entblößt von der Sünde und er kleidete dich neu in die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Alles, was er wissen möchte, ist, willst du ihm vertrauen? Kannst du ihm vertrauen? Kannst du ihm vertrauen? Vertraue nicht deinem Job. Vertraue nicht deinem Boss, vertraue nicht deiner Firma, vertraue nicht deinem Bankkonto. Gott sagt, ich bin Yahweh Jireh, dein Versorger. O Herr, wir preisen dich. Wir geben dir Lob und Dank für dein Wort. Wir wollen dich loben und preisen und dir danken für das, was du für uns getan hast. Du hast uns vergeben, uns versorgt, uns getragen, uns als deine Kinder angenommen. Nun wollen wir dir danken. Nun wollen wir dir dankbar sein und dir nur einmal vertrauen, weil bei dir nichts unmöglich ist. Wir preisen dich dafür im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Amen.